kurz bevor Jesus sich von seinen Jüngern verabschieden muss, hat er eine nicht ganz leichte Aufgabe. Er will sie einerseits darauf vorbereiten, dass sie jetzt ohne ihn klarkommen müssen oder zumindest ihn nicht mehr so um sich herum haben und neben ihm laufen können und ihn beobachten können, wie sie das vorher gemacht haben. Und gleichzeitig will er ihnen Mut geben und sie herausfordern, dass sie die Aufgaben, die vor ihnen stehen, anpacken. Und in diesem Zusammenhang steht die Jahreslosung. Die Jahreslosung, für die, die das nicht wissen, es ist eine sozusagen wirklich ein geloster Vers, der aus einer Vielzahl von Bibelversen gelost wird von einer Gruppe von Christen. Die haben sich das zur Aufgabe gemacht, das anderen Christen zur Verfügung zu stellen. Und die losen dann eine Jahreslosung. Das ist also nicht so wie ein Jahreshoroskop oder so. Das heißt, was sozusagen vorherbestimmt, was sie in diesem Jahr erleben, sondern es darf eine persönliche Losung werden, also ein Bibelvers, der sie begleitet und der ihnen die Zusage Gottes ins Herz malt. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns diesen Vers im Zusammenhang anschauen. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, bitte ich Sie, dass Sie Johannes 14 aufschlagen. Und ich möchte Ihnen einfach diesen Zusammenhang dieses Verses vorlesen und dann wollen wir das zusammen anschauen, wie Jesus seinen Jüngern Mut macht und wie er gleichzeitig sie herausfordert. Jesus sagte zu ihnen: Erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da sagt Philippus zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete: Nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir nicht auf mein Wort hin glaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Amen, ich versichere euch, also das Amen ist hier eine Bekräftigung, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Ich denke, dass Jesus keine leichte Aufgabe hatte. Wenn wir uns das anschauen, wie er mit seinen Jüngern redet, und der erste Jünger, der sich nach sozusagen unserer Jahreslosung zu Wort meldet, das ist Thomas. Und was sagt er? Nö, sagt er, keine Ahnung, ich habe nichts verstanden. Ich denke mir, das ist für einen Lehrer nicht sehr ermutigend, was hier passiert. Thomas sagt: Nö, wir wissen überhaupt nicht, wovon du sprichst. Wir haben keine Silbe davon verstanden. Und als Jesus noch ein bisschen weiter redet, da merkt er, dass auch ein anderer Jünger letztlich nicht verstanden hat, worum es Jesus geht. Ich hoffe, dass wir es besser machen. Und ich glaube, dass dieser Text uns ein realistisches Bild davon gibt, dass wir auch als Menschen, die vielleicht schon längere Zeit mit Jesus unterwegs sind, manchmal so wie vor einer Hürde stehen, weil wir einen Sachverhalt, den Jesus uns klar machen möchte, noch nicht begriffen haben. Und vielleicht kann ja dieser Gottesdienst so für dich, für sie sein, dass es so einen Haareffekt gibt, dass sie verstehen, ach so will Jesus mir das zusagen, so will er mich herausfordern. Und ich habe drei Gedanken, die um diesen Text kreisen und die uns die Perspektive, die Jesus hier seinen Jüngern vorstellt, glaube ich, ganz plastisch machen können. Das erste ist, Glauben heißt in 2010 mit Blick auf den Himmel leben. Bei den Veranstaltungen von Jesus House, wer das gesehen hat, erinnert sich vielleicht daran, dass in der letzten Veranstaltung der Moderator Tim Niedernolte dann sagte, wir sehen uns in der Ewigkeit zu den Menschen, die mit Jesus begonnen hatten, gestartet hatten. An sie war es in besonderer Weise gemünzt. Und mir fällt auf, dass das Erste, was Jesus macht, als er seinen Jüngern sagen will, ihr braucht keine Angst zu haben, und ihnen Vertrauen schenken will und ihnen Vertrauen zuspricht und sagt, vertraut doch auf mich, vertraut auf Gott, dass das Erste, das er ihnen beschreibt und vor Augen malt, die Ewigkeit. Also nicht etwas sozusagen im Hier und Heute, nach dem Motto, ich bin bei euch, habt keine Sorgen, ich werde euren Alltag regeln und Fürsorge für euch haben, sondern das Erste, was er betont an dieser Stelle ist, dass er eine Ewigkeit vorbereitet hat für uns. Und ich glaube nicht, dass es Jesus ein Anliegen war, dass seine Jünger sozusagen jetzt praxisuntauglich werden. So denken wir das ja manchmal. Wir denken, wenn man zu viel jetzt über Himmel und so weiter redet, dann ist man vielleicht nicht mehr im Hier und Heute zu Hause. Dann beschäftigt man sich zu wenig mit dem, was wirklich getan werden muss. Das stimmt so nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus sagt, wenn ihr auf den Himmel schaut, wenn ihr in die Ewigkeit schaut und darauf ausgerichtet seid, erst dann könnt ihr das wirklich praktizieren, könnt ihr wirklich glauben, so leben, wie ich ihn verstanden habe. Wenn ihr versteht, dass ihr für die Ewigkeit geschaffen seid, erst dann werdet ihr euer Leben mit dieser Perspektive leben, dass das, was ihr hier habt, vorläufig ist. Dass vieles von dem, was uns Sorgen macht, vorläufiger Natur ist. Und dass wir eine Heimat haben, ein Zuhause haben, dass die Heimat, die wir hier haben oder die wir vielleicht auch eben vermissen, dass wir eine Heimat durch Jesus Christus bekommen. Und deshalb sagt hier ist das ganz plastisch so, dass er, das hört sich ja an, als würde er sozusagen hier Wohnungen renovieren, ja? Für jeden von uns sozusagen da eine Wohnung bereit machen. So wird das ja hier ausgedrückt. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier durch Jesus herausgefordert werden, dass wir, wenn wir durch unseren Alltag gehen, durch unser Leben gehen, dass wir die Perspektive Ewigkeit haben. Dass wir wissen, dass was wir hier machen, das hat für uns eine Ausrichtung darauf, dass wir eine zukünftige Heimat haben. Auf die streben wir zu, auf die leben wir zu. Und bis Jesus, wie er das hier beschreibt, bis Jesus wiederkommt, um uns dahin zu holen, oder bis wir sterben, dürfen wir Jesus dienen und wissen doch, das, was wir hier erleben, ist vorläufig. Wir sind für eine bessere Wirklichkeit geschaffen als diese hier. Und für die, denen es sehr gut geht in ihrem Leben, könnte man sagen, ist für eine noch bessere Wirklichkeit geschaffen, als wir hier erleben. Und dann schauen wir uns das Zweite an. Das Zweite, das jetzt zum Ausdruck kommt. Glaube heißt in 2010, Jesus als Weg zum Vater bezeugen. Jesus als Weg zum Vater bezeugen. Wir hatten als Christa Köhler im Krankenhaus war, da hatte ich sie besucht und da hatten wir auch ein in gewisser Weise besonderes Erlebnis. Für die Christa Köhler nicht kennen, ist eine Schwester im Glauben von uns hier aus der Gemeinde, die vor kurzem zu Jesus in die Ewigkeit gegangen ist. Und ich war bei ihr im Krankenhaus und dann hatten wir, dort lag im Zimmer noch eine weitere Frau und wir haben, man merkte, dass sie mithörte, was wir zu besprechen hatten und wie wir uns darüber ausgetauscht haben, dass wir die Perspektive Ewigkeit haben. Und dann haben wir in der Bibel zusammen gelesen und dann haben wir sie eingeladen, ob sie mit uns beten möchte. Und dann haben wir mit für sie und mit ihr gebetet und hinterher erfuhr ich, dass sie die Christa Köhler dann gebeten hat, ob sie diese Bibel haben könnte, aus der ihr da vorgelesen wurde. Dann haben wir ihr diese Bibel zugeschickt und sie schreibt dann, einige Zeit später hat mir Gerd Köhler erzählt, das hat sie dann wörtlich formuliert, diese Bibel ist mein ständiger Begleiter geworden. Und ich meine, dass hier sowas so ein bisschen aufleuchtet, dass wir Jesus als Weg zum Vater bezeugen. Eine Frau, die gottgläubig vielleicht war, Kirchenmitglied, und doch Jesus als Weg zum Vater bezeugt bekommen muss. Und es wird hier von Jesus sehr deutlich gesagt, dass er der Weg zum Vater ist. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, wer mir begegnet, der begegnet dem Vater im Himmel. Wer mit Gott in Kontakt kommen will, der muss sich mir stellen, der muss sich mit Jesus konfrontieren lassen. Und das eigentlich Erstaunliche ist dann, wie Philippus hier reagiert. Philippus, ein Jünger von ihm, jemand, der mit ihm unterwegs ist, der unterrichtet ist von ihm, und der sagt dann zu ihm auf diese bedeutenden Worte hin: Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Nun muss man dazu wissen, dass für einen Juden das sozusagen die frömmste aller Bitten war. Schenke mir eine Gotteserfahrung. Schenke mir eine besondere Begegnung mit Gott, mit dem Vater. Dann, das reicht mir für den Rest meines Lebens. Mehr brauche ich nicht. Das war das Frömmste, was ein Jude sagen konnte zur damaligen Zeit. Und ich vermute, dass Philippus sich mit seiner Bitte recht gut und fromm vorkam. Nur, dass Jesus das überhaupt nicht lustig findet. Jesus sagt, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Du hast nicht begriffen, was du schon besitzt, was du schon hast, und sagst mir, du möchtest den Vater kennenlernen und begreifst nicht, was du als Schatz schon in deinem Leben drin hast, dass du in mir, in Jesus, alles hast, was du brauchst. Und ich habe darüber nachgedacht, ob uns das manchmal auch so geht, dass wir als fromme Menschen auch schöne, fromme Bitten formulieren können und schöne, fromme Wünsche formulieren können, dass wir solche Sachen formulieren, also vielleicht auch im Sinne dieser Vorsätze für 2010, dann sagen wir, wir formulieren das natürlich vielleicht anders, aber wir sagen das auch ähnlich. Ja, ich bräuchte so mal eine richtig durchschlagende Gottesbegegnung. Oder ich müsste einfach mal mehr Tiefgang in meinen Glauben kriegen. Ich müsste mal die Bibel wieder von A bis Z durchlesen. Für sich genommen, wenn wir diese Bitten so hören, dann klingen die alle schön und fromm und in sich nichts Verkehrtes. Nichts dagegen, dass wir Wünsche haben und Bitten an Gott haben. Aber ich frage mich, ob wir manchmal uns auch damit etwas sozusagen in die Tasche lügen. Dass wir das, was offensichtlich ist, was uns vor den Füßen liegt, was wir begriffen haben in unserem Glauben, vermeiden zu tun und stattdessen uns gern in irgendwelche frommen Floskeln flüchten, was wir noch gerne machen würden und hätten. Und so verstehe ich das, wie Jesus hier mit Philippus redet und sagt, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen. Du hast viele Erfahrungen gemacht, Philippus, und du hast vor allen Dingen mich erlebt. Du hast in beispielhafter Weise erleben können, wie Gott handelt. Und nun, Philippus, jetzt brauchst du nicht mehr sozusagen auf eine neue Gottesbegegnung oder auf eine größere Erfahrung zu warten, sondern mein Wunsch ist an dich, dass du das, was du hast, in Anspruch nimmst. Und so führt es automatisch sozusagen zu dem, was Jesus als Drittes sagt. Glaube heißt in 2010, die gleichen Taten zu tun, wie Jesus sie tut. Glaube heißt in 2010, die gleichen Taten zu tun, wie Jesus sie tut. Jesus führt Philippus von dieser Fragestellung, so von dieser frommen Bitte und dieser, ich sage jetzt mal etwas vielleicht überzeichnet, von der frommen Floskel, führt er ihn zu dem, was in seinem Leben schon an Potenzial enthalten ist. Und was Jesus gern von ihm sehen möchte, was Jesus sozusagen in sein Leben hineinlegt, indem er sagt, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Das schließt er unmittelbar daran an, dass er die Gemeinschaft seine eigene Gemeinschaft mit dem Vater beschreibt, als eine innige Verbundenheit, als ein innigstes Zusammensein. Und ich stelle mir so vor, dass die Jünger, als sie das hören, dass sie das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit registriert haben. Dass sie gesagt haben, ja, das haben wir ja auch bisher so gemacht. Wir haben das bisher auch schon so erlebt. Wir haben erlebt, wie wir so gepredigt haben wie Jesus. Wir haben erlebt, wie wir Kranke geheilt haben wie Jesus. Wir haben erlebt, wie wir Dämonen austreiben wie Jesus. Das Einzige, was Jesus sozusagen selber gemacht hat, was seine Jünger nicht in dem Sinne gemacht haben, er hat sich, wenn es Konflikte gab, Diskussionen, Konflikte mit der Obrigkeit, dann hat sich Jesus schützend vor seine Leute gestellt und hat das für sie geregelt. Sie sehen, dass hier ein Basketballer mit auf dem Bild ist. Das hat einen bestimmten Hintergrund. Denn ich glaube, dass wir, besonders durch diese Formulierung, er wird noch größere Taten vollbringen, als ich es getan habe, dass wir an mancher Stelle an diesem, wenn wir sowas hören, er wird die gleichen Taten tun, die ich getan habe, dass wir fast ausschließlich an die spektakulären Dinge denken. Und ich glaube, dass Jesus, wenn er zunächst die Gemeinschaft mit seinem Vater beschreibt und wenn er sagt, ihr als meine Jünger, ihr habt doch 3 Jahre erlebt, was ich getan habe und seid berufen, das Gleiche zu tun, dass wir einmal anders an diese Fragestellung herangehen, als dass wir nur über die großen und spektakulären Dinge reden, die es natürlich hier auch gibt. Wenn ich diesen Basketballer anschaue, ich habe dieses Bild geklaut von Dallas Willard, also nicht dieses Foto, sondern diese Beschreibung dieses Zusammenhangs. Ihm verdanke ich folgende Beschreibung. Er sagt, wenn du einen Basketballer auf dem Spielfeld siehst, der hervorragend spielt, dann mag es sein, wenn du selber ein bisschen ballbegeistert bist, dass du dir denkst, so würde ich auch gerne spielen. Am liebsten würde ich jetzt in dieser Liga, in der er spielt, einfach mit Klamotten da erscheinen und würde sozusagen schnups, würde ich gerne da auch stehen, im Rampenlicht, vor den Zuschauern und würde die gleichen Balltechniken beherrschen können wie er, würde genau solche Dribblings machen können und Korbwürfe wie er. Wenn man diesen Basketballer aber interviewen wird, dann stellt man fest, dass er, wenn man ihn fragt, wie hast du das denn gemacht und wie schaffst du das, wie kannst du denn so elegant den Ball führen und so, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, weißt du, ich trainiere die ganze Woche und ich trainiere schon jahrelang. Und ich habe ganz viel in meinem Leben hinten angestellt, weil ich so spielen will. Ich habe trainiert und trainiert und trainiert. Das, was du hier siehst, was du im Scheinwerferlicht siehst, das ist sozusagen die Bühne. Da siehst du das Ergebnis, da siehst du das Resultat, da siehst du die Folge dessen, was ich vorher getan habe. Das, was ich im Verborgenen getan habe, ist der Schlüssel zu dem, was ich hier zeigen kann. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir in unserem Leben haben. Also sogar hat Gott unser Leben eingerichtet. So hat er auch unser geistliches Leben eingerichtet. Und wenn wir als Christen dazu sozusagen genauso auf Jesus schauen oder auf die Apostel schauen oder auf andere Christen, die wir bedeutend finden und toll finden und sagen, ja, so wie der, so wie die, das würde ich auch gerne so machen. So würde ich das auch gerne erleben. Ich würde gerne ein Wort der Weisheit haben in der genau der richtigen Situation. Ich würde gerne so unmittelbar Menschen die Hände auflegen können und sie heilen können, wie Jesus das tat. Dann ist das so, als wenn wir zu diesem Basketballer schauen und auf die Bühne schauen und sagen, so wie der das auf der Bühne macht, so würden wir das auch gerne machen. Dieses Ergebnis hätten wir gern, dieses Resultat hätten wir gern, diese Folge hätten wir gern. Aber was dahinter im Verborgenen steht, das blenden wir gerne aus, wenn das vielleicht mit Mühen verbunden ist oder wenn das vielleicht im geistlichen Leben auch mit Training zu tun hat und mit Einüben und mit Disziplin. Dann sagen wir, oh, na, das ist nicht so mein Ding. Ich möchte euch das zeigen an Jesus. Können wir eine Folie weiter gehen? Ich glaube, dass Jesus, wenn er seinen Jüngern sagt, ihr sollt die Taten tun, die ihr auch an mir gesehen habt, Ihr werdet die gleichen Taten vollbringen. Dass seine Jünger immerhin ja 3 Jahre mit ihm zusammen waren, 3 Jahre Training, 3 Jahre Tag- und Nachtschule sozusagen, ja? Ganztagsschule und Ganznachtsschule mit Jesus. Und was sehen wir Jesus tun? Dann möchte ich euch zuerst vor Augen malen, was sein Training war. Er fastet, er zieht sich zu Zeiten der Stille zurück, er unterstellt sich den Ordnungen. Also ich denke, bei den ersten beiden, da ist demjenigen, der jetzt das Neue Testament kennt, direkt bewusst, was ich da meine, dass Jesus gefastet hat, dass er übrigens auch von seinen Jüngern das selbstverständlich annimmt, dass sie, wenn er weg ist, auch fasten werden. Dann, dass er sich zurückzieht zu Zeiten der Stille. Das ist uns, denke ich, auch geläufig. Er unterstellt sich den Ordnungen. Damit meine ich, dass er den größten Teil seines Lebens, den weitaus größten Teil seines Lebens, sich in seiner Familie, in seinem Dorf eingefügt hat. Er hat sich untergeordnet und hat sich sozusagen auf sehr einfache menschliche Verhältnisse eingelassen. Und ich glaube, dass das eine Form auch der geistlichen Übung und geistlichen Disziplin war. Er arbeitet handwerklich, das kann auch eine Disziplin sein. Er feiert und isst mit jedermann. Da mögen Sie sagen, ja, das ist ja das Einfachste im Training. Betonung liegt hier auf mit jedermann. Ich glaube, dass Jesus hat sein Leben in sehr starker Weise geteilt mit anderen. Und ich glaube, dass dieses bewusst das Leben auch mit Menschen zu teilen, die einem vielleicht nicht so gut tun, die einem manchmal schwierig sind, das ist auch Teil des geistlichen Trainings, das Jesus erlebt hat. Wenn also Jesus sagt, ihr werdet die gleichen Taten tun, die ich tue, dann würde ich sagen, hier wird angefangen. Hier wird gestartet bei den geistlichen Übungen. Das ist auch der Grund, warum ich im Advent über geistliche Übungen gepredigt habe und das auch noch weiter tun werde. Geistliche Übungen einzustudieren und sich auf das Trainingsfeld zunächst zu begeben, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung, um auch Dinge tun zu können, die auf der Bühne sozusagen stattfinden. Schauen wir auf die Bühne. Was sehen wir Jesus tun? Er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus, er redet von der Königsherrschaft Gottes, er schult seine Jünger, er nimmt Kinder auf die Arme und segnet sie, er entlarvt falsche Frömmigkeit, er verbringt Zeit mit Außenseitern. Und ich glaube, dass so ähnlich wie beim Basketballer das Training zunächst kommt und dann als Resultat, als Folge, das, was wir uns oft wünschen für unser geistliches Leben. Ohne das Training werden wir auch nicht sozusagen auf die Bühne und in diese Bereiche hineingeführt. Manchen verwirrt noch, dass hier steht, Jesus sagt, ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Das hat manchmal Menschen verwirrt, weil sie dachten, wie kann das denn, was kann er denn damit meinen? Nun, ich glaube, dass Jesus damit nicht meint, dass seine Jünger etwas qualitativ Hochwertigeres tun können als eine Totenauferstehung. Es mag sein, dass er auch daran dachte, dass es einfach quantitativ mehr ist, aber ich glaube, dass es tatsächlich 2 Dinge gab, in denen Jesus sich zu Zeiten seines Erdenlebens bewusst beschränkt hat. Er hatte nur 3 Jahre Zeit. Er sagt hier in diesem Vers, denn ich gehe zum Vater. Und das hat mit sich gebracht, dass er sich an 2 Dingen, an 2 Seiten, zu 2 Seiten begrenzt hat in seinem Tun. Das erste ist natürlich die zeitliche Begrenzung, die ist selbstverständlich. Die zweite ist aber auch, dass er seinen Wirkungskreis begrenzt hat. Er hat gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen in Israel. Das heißt, der Wirkungskreis, den seine Jünger erschließen werden, bedeutet, dass das Evangelium wirklich bis zu den Enden der Erde geht. Und Jesus hat keine Gemeinde gegründet, obwohl er das in seiner Perspektive natürlich drin hatte und seine Jünger dementsprechend gelehrt hat. Deshalb glaube ich, wenn Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun, als ich es getan habe, dass sich das auf diesen Wirkungskreis bezieht. Und ich erinnere jetzt nochmal an diese 3 Gedanken zur Jahreslosung. Glaube heißt in 2010 mit Blick auf den Himmel leben. Es heißt, diese Perspektive Ewigkeit zu haben. Glaube heißt, Jesus als Weg zum Vater bezeugen. Ich glaube, dass das eine unglaubliche Möglichkeit ist, die wir in 2010 haben, oder viele Möglichkeiten, die wir haben, die uns sozusagen von außen Möglichkeiten, Sprungbretter geben, um Menschen auf den Glauben an Jesus anzusprechen und ihnen zu verdeutlichen und zu bezeugen, Jesus ist der Weg, ist der, in dem du den Vater im Himmel siehst. Und Glaube heißt in 2010, die gleichen Taten zu tun, wie Jesus sie tut. Und da ermutige ich euch, dass ihr euch nicht nur etwas wünscht, also große Taten wünscht, sondern dass ihr bereit seid und euch darauf einlasst, zu trainieren. Amen.